Ich habe jetzt hier mal bei, auf Google Vorher-Nachher-Bilder eingegeben. Das ist ja schon immer sehr interessant, was man dann so zu sehen kriegt. Ich finde es auch extrem schwierig, wenn man so eine Vorher-Nachher-Show macht. Es ist der Hammer. Der hier zum Beispiel, der hat jetzt bestimmt 100 Kilo abgenommen. Das ist schwierig, da macht man so eine Sache mit und dann nach kürzester Zeit sieht es dann wieder nicht ganz so klar aus. Ich kann mir schwierig, wenn man so eine Schnellbehandlung macht, wozu man vorher nicht in der Lage war, dass man das auf Dauer durchzieht. Und schließlich hat einen ja auch das Leben dazu gemacht. Umstände, aus denen man kommt, dass man so und so aussieht oder sich hat so und so gehen lassen, diesen Weg eingeschlagen hat oder nicht in der Lage ist, seine Wohnung irgendwie hip zu gestalten. Da kommt so ein Profi und macht alles schön. Und der ist wieder weg und nachher steht man in seiner Wohnung und sagt, ja, ist das jetzt meins oder wie? Mein heutiger Gast, der wäre mit Sicherheit in einer solchen Sendung, der hat eine Geschichte hinter sich, Borderline, Obdachlosenheim, schwarze Magie, Selbstmordversuch, verheiratet, gecrashed, hatte eine Erscheinung. All das erzählt er gleich. Die Vorher-Nachher-Spezialisten, die hätten sich an ihm die Zähne ausgebissen oder sie hätten sich so hingedengelt, um einfach gut in Kohle, nicht gute Kohle, Quote zu machen. Danke, dass ihr wieder dabei seid in der neuen Superfromm-Folge. Ich bin Thomas Meyerhöfer, heute mit Helmut im Gespräch. Bei Superfromm geht es glücklicherweise nicht um Quote, sondern um Authentizität. Und wir sind auch nicht scharf jetzt, oder ich bin auch nicht scharf auf ein Happy End, sondern an Geschichten in einem Leben interessiert. Und das ist eine Lebensgeschichte, die hat es in sich.
Klar, bin ich einer, der gescheitert ist.
Ich weiß nicht mal, was da läuft und was es ist.
Weil ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen privilegiert.
Der Podcast mit Thomas Meyer.
Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, der hat auch keine Ahnung.
Oder was weiß ich.
Studiert noch Medizin.
Ja.
Leidet.
Das hat er im Bett, hat er eigentlich einen Hund drauf geschlagen.
Egal, wie abgedreht das war.
Da mit 17, ja, da habe ich, da Sommerferien waren da eben und da habe ich 1400 D-Mark Schmerzensgeld gekriegt von einem Motorradunfall. Und das, da ist alles zusammengekommen, gerade mittlere Reife fertig gemacht, Sommerferien, 1400 D-Mark gekriegt und dann habe ich mir da Trips gekauft und habe dann, habe die gefressen, wie smart das ist.
Okay.
Und dann bin ich halt nicht mehr ins Bett gegangen und so. Und am dritten Tag und so, da hat es mich dann irgendwann zerlegt irgendwie.
Und dann hat deine Mutter...
Ja, da habe ich dann mir gedacht, dass meine Mutter das urböse ist irgendwie, so Zeug. Und dass, wenn sie tot ist, dass die ganze Welt gerettet wird und so Zeug. Und das hat ihr nicht gefallen.
Ja, das kann ich verstehen, ne? Natürlich denkt man ja auch, was redet mein Sohn da für Zeug,
ja? Ja, nee. Aber es war trotzdem unfair. Die haben mich dann mit der Hausärztin, alles in Abwesenheit, haben die eine Diagnose gestellt, geschrieben. Also die haben mich überhaupt nicht gesehen. Also keiner hat mich wirklich gefragt, kein Mensch.
Wie ging es dann weiter?
Festgenommen, aus. Da hat kein Mensch mehr was gefragt.
Wie lange warst du da?
8 Wochen. Und die haben mich zerbrochen. Die haben mich kaputt gemacht.
Und was hast du nach den 8 Wochen gemacht?
Also da war ich kaputt. Also der Helmut ist dort ums Leben gekommen, sage ich immer. Ne? Der ursprüngliche. Den haben die mit Truxal vollgestopft, da konntest du nicht mehr reden, da bist du rumgelaufen.
Speichel also, rausgelaufen. Wie man so sieht in...
Voller Horrorfilm. Der totale Horrorfilm. Ja. Und eine Stunde war da, das weiß ich noch, wie eine Ewigkeit. Und 8 Wochen waren 8000 Jahre irgendwie. Wie ich da rausgekommen bin im November 78, da war ich dann kaputt, total kaputt. Mental zerstört, körperlich zerstört. Ich war total fit eigentlich, ne, im blauen Gürtel, in Karate gehabt und so. Da bin ich rausgekommen, da habe ich kein Selbstvertrauen mehr gehabt. Ich habe ja eh nicht viel gehabt, aber da war dann überhaupt nichts mehr übrig. Und da habe ich dann nur noch einen Gedanke gehabt, weg von zu Hause. Ne? Und habe mich dann hoch trainiert, wieder habe wieder das Training angefangen im Januar. Also für mich habe
Karate?
Ja, so überhaupt Sportkarate, ja. Und habe dann bei Siemens im Lager gearbeitet, 8 Stunden, und habe nichts mehr gegessen, weil ich habe total zugenommen von diesem scheiß Dampfessen. Du sitzt ja nur rum. Rauchst 100 Zigaretten und frisst den ganzen Tag Schokolade irgendwie. Ne? Mhm. Weißt sowieso, du bist nicht nur äußerlich eingesperrt, sondern du bist innerlich durch die Tabletten, die du da kriegst, ne, die du nehmen musst.
Das ist ja schon einige Jahre her, in Anführungszeichen einige Jahre.
Das ist 78 ne? gewesen, ja.
Ja. Mhm. Aber das ist ja dir präsent, als ob es vor
ja,
zwei so Wochen
war. Ja, das ist total, ja, klar. Nee, das war wirklich der Punkt, da haben sie mich endgültig gekillt irgendwie.
Doc. Wie sagtest du, da ist der Helmut gestorben?
Da ist der ursprüngliche Helmut gestorben, ja.
Und was kam dann aus dem Krankenhaus raus? Irgendwie ein Zombie?
Das war dann eher ein Zombie. Ja, verrückt irgendwie. Ne? Ich habe mich total hochtrainiert wieder und so. Aber ich habe halt total. Ich habe einfach mit der Welt nichts mehr zu tun gehabt. Irgendwie. Ich weiß auch nicht. Ich habe 7 Jahre eigentlich in meiner eigenen Welt gelebt irgendwie.
Wie sah es da aus in der Welt? Was heißt,
ich habe mir meine,
Das waren so
Fetzen aus so psychotischen Gedanken irgendwie, dass es irgendeine Göttin gibt, die irgendwie über mich wacht und so selbst zusammengestricktes Zeug, irgendwie ganz komisches. Aber die Wahrheit war halt, ich habe eigentlich keine Freunde gehabt mehr. Weil als ich rausgekommen bin von ich hatte noch Freunde da, aber die haben dann einen Überfall geplant. Die haben gesagt, wir ziehen jetzt jemand ab, den nehmen wir jetzt, sagen wir, wir verkaufen für 500 D-Mark Haschisch. Und wenn er es dann uns zeigt, dann reißt der Gunnar weg, weil der kann am schnellsten laufen. Ne? Und der Norbert ist sowieso karatemäßig so fit, dem kann ich. Und ich bin da gestanden wie so ein Kartoffelsack. Ne? Ich war völlig fertig. Ne? Die haben das durchgezogen und ich bin stehen geblieben. Ne?
Und Polizei kam?
Nein, die Polizei nicht. Und das waren ja Dealer, die wollten keine Polizei.
Ah! Haben, ne? Und dann?
Die haben gesagt, sie schmeißen mich jetzt in den Eisbach, es war im Winter. Ne?
Und du sitzt noch da, also wie ging die Geschichte aus?
Die Geschichte ging so aus, dass ich die wieder zu den Leuten, ich musste dafür sorgen, dass die ihren Stoff wieder kriegen. Und damit waren die Freunde, die ich noch hatte, auch weg.
Auch
für
weg.
Immer. Ja, das war's dann. Ne? Also direkt nach H, der Monat nach H war dann der Verlust der Freunde, die ich hatte, noch endgültig aus.
Dann war es ganz allein.
Ja.
Du hattest ja noch keinen Job wahrscheinlich, oder?
Nee, ich hätte eine Lehre anfangen sollen im Sommer bei Siemens als Fernmeldetechniker. Und die haben mich dann eben nach H, haben sie mich im Lager beschäftigt, haben mir auch sogar die Möglichkeit gegeben, nochmal die Lehre anzufangen, ein Jahr später, aber das ist alles nichts mehr geworden. Ich bin ausgezogen im Mai 79, habe so ein Appartement gehabt, so ein kleines, habe im Lager gearbeitet und dann habe ich den Job irgendwann geschmissen und dann, weiß ich auch nicht, bin ich abgespaced, im Taschenrechner durch den englischen Garten gelaufen und habe irgendwas ausgerechnet, was kein Mensch versteht.
Heute kannst du drüber lachen?
Ja, heute kann ich drüber lachen. Ja. Und das wird halt immer schlimmer. Ne? Das ist natürlich dann so eine Spirale, dass du schaust, ja, du mit 18 nicht, was da passiert. Ne? Mit 20 habe ich die Bundeswehr kassiert, ja, weil ich viel zu faul war zum Verweigern. Außerdem habe ich ja alles weggeschmissen. Post habe ich immer weggeschmissen. Ich habe Post generell weggeschmissen, deswegen habe ich die Wohnung dann irgendwann auch verloren, aber irgendwann war auch die Kündigung dabei, die habe ich dann auch. Aber Bundeswehr, ne, da habe ich die Grundausbildung gemacht mit Auszeichnung, ne, weil ich war ja...
Körperlich wieder fit?
Ja.
Okay.
Aber dann bin ich nicht mehr hingegangen. Das haben die
da kam der Feldjäger vorbei, oder?
Die haben mich dann gejagt, wochenlang in München.
Oh Mann, und du hast dich versteckt und die
haben dich gesucht. Ja, das war richtig toll. Da hatte ich noch einen Freund, der hat dann noch eine scharfe Knarre mitgebracht und bin ich teilweise mit der scharfen Knarre in München rumgelaufen, Feldjäger haben mich gejagt und so, das war schon abenteuerlich. Wenn ich da heute dran denke, also das. Ich wusste nicht mehr, wo die her ist. Vielleicht haben sie da einen umgebracht damit. Ne? Also ich war schon, also mir hätte schon sehr viel passieren können in meinem Leben.
Und wann kam so ein leichter Turnaround Richtung.
Kam lange nichts, ganz, ganz. Das wurde immer schlimmer und ich habe die Wohnung irgendwann verloren und dann habe ich im Wohnheim gewohnt.
Im obdachlosen Wohnheim, oder?
Ja, naja, Aqua-Wohnheim, das war so ein. Ja, da, eigentlich schon, ja. Und dann habe ich wieder irgendwann eine Wohnung gehabt und wieder Jobs, 20, 30, 40 Jobs, immer so 2-3 Wochen, habe ich es hingeschmissen. Meiste Zeit arbeitslos und zum Schluss bin ich in der Käpfelstraße gelandet, in Leim, in so einer Wohnung ohne Bad, wo nur Abgestürzte waren. Der ganze Block, die ganze Reihe waren so, die ganze Hausnummern 3, 5, 7, 9, 12, waren nur Verrückte. Ja.
Und du mittendrin?
Und ich mittendrin, ja. Ist nachts im Bett gelegen, hat wieder einer, hast auf einmal die Fensterscheibe klirren gehört. Komm raus, du Drecksau, ich bring dich um. Und so ging es.
Du kannst jetzt drüber lachen.
Und meine Schwester hat angefangen, sich mit schwarzer Magie zu beschäftigen. Die hat ein bisschen weiter weg gewohnt und hat irgendeinen Freund aus Stuttgart hergezogen, so einen Jüngeren mit so langen schwarzen Haaren. Und der hat das Wohnzimmer von ihr verwandelt in ein Grab. Nur Grabsteine und Grabkreuze und Aleister Crowley, schwarze Magie und ein Altar, ein schwarzer Altar. Und
so. Im Wohnzimmer?
Im Wohnzimmer, ja.
Da konnte er also auch nicht mehr hin?
Doch, da war ich ständig. Das war die Einzige, mit der ich noch Kontakt hatte.
Ah, okay.
Außerdem war ich ja auch jemand, der sich mit schwarzer Magie so, oder mit Magie generell, das war ein großes Thema für mich. Ich habe immer so versucht, so durch Willen Ampeln umschalten zu lassen. Das hat dann komischerweise hat es auch geklappt, Mann, ich weiß auch nicht.
Ah, weil die Ampel ja irgendwann doch sowieso.
Also wenn man sich so reinlässt in sowas längere Zeit und Gott nicht kennt, da passieren dann schon komische Sachen dann irgendwann.
Wie kam es dazu, dass du Gott näher kamst? Oder
also es war dann so, der Freund von ihr, der hat irgendwann mir Tabletten gegeben, dieser schwarze Mager, der hat irgendwann gesagt, da, schluck, hat mir 10 in die Hand gegeben und trinkt ein Bier dazu. Und das waren so Antihistaminikum, die waren rezeptfrei. Und er hat gesagt, sein Vater war im Knast, hat er erzählt, und dem haben sie die mal gegeben in der Zelle und hat er gesehen, wie Schlangen aus der Heizung rauskommen und so. Und das ist total super und so. Und das Zeug habe ich dann immer gefressen, ne? Und das hat die Synapsen im Gehirn aufgelöst. Ne? Das war das totale Teufelszeug und da bist du wirklich so krass draufgekommen, das war wirklich der Hammer. Du hast keine Angst mehr gehabt. Das war ein tolles Gefühl. Ich bin dann zu Zuhältern hin und habe mit denen da also unglaubliche Sachen gemacht. Das war wirklich geil. Und ich weiß noch, eins war noch, ich bin dann immer in diese Wohnung zurück, wenn ich bei meiner Schwester war. Und wenn ich Geld gehabt habe, habe ich mir die Tabletten gekauft, Flasche Wein reingekippt. Und ich weiß noch, eine Nacht habe ich immer vor dem Spiegel gesessen. Und eine Nacht saß ich vor dem Spiegel und habe in den Spiegel geschaut und auf einmal habe ich gesehen, wie mein Gesicht verwest.
Das ist ja wirklich zombie-mäßig jetzt.
Ja, oder? Wirklich, wie ich verwese. Und es hat mich überhaupt nicht interessiert, es hat mich eiskalt gelassen. Das war, da war ich dann richtig stolz irgendwie so. Da habe ich gedacht, schau, mich schockt nichts mehr, mir könnte es nichts mehr tun. Mich könnte es nicht mehr verletzen, mich interessiert es nicht mehr, wenn ich verwese. Und das war halt dann schon so, dass 1985, eben nach 7 Jahren, dann das so ein. Da war ich verschuldet, ich war vorbestraft, ich habe diese Geschichte mit den Tabletten gehabt am Hals, die ich nicht mehr losgeworden bin. Ein Jahr vorher habe ich sogar einen kennengelernt im Englischen Garten, habe ich sogar Heroin mal genommen, eine Zeit lang gespritzt, bin aber da nie abhängig geworden, lustigerweise irgendwie.
Trotz Spritzen?
Ja, ich habe es halt nur ein paar Mal gemacht. Ich habe es ein paar Mal gemacht, 8 Mal oder so. Also ich war total irgendwie. Und in dieser Zeit war es so, dass ich wieder mal zu meiner Schwester kam und da war meine Schwester gerade wieder mal in Stuttgart und hat diesmal einen anderen Typen mitgebracht. Und zwar war das jetzt wieder, das war ein Christ, das war zwar ein Christ, der selber im Absturz begriffen war, ja, aber immerhin war es ein Christ irgendwie und der hat mir ein neues Testament geschenkt. Mhm. Und der hat mir erzählt, dass der Vorhang im Tempel bei Jesu Kreuzigung, wie er gestorben ist, von oben nach unten durchgerissen ist. Und dieses Stoffliche, dass da ein Stoff, also ja, was Physisches, nicht so geistlich und so. Ich habe dann, weil vorher hab ich mit Dianetik zu tun gehabt und Scientologen wollten mich mal kassieren und so. Das Buch habe ich aus dem Fenster geschmissen, da wo die Verrückten gewohnt haben, habe ich das Buch rausgeschmissen. Und dann hat der mir dieses Neue Testament geschenkt und hat es mit dem Vorhang erzählt. Und dann bin ich heim immer und habe immer auch angefangen, das Johannesevangelium zu lesen. Und das hat mich fasziniert. Ich saß dann immer genau wie vor, es hat sich ja nichts geändert in meinem Leben, ne? Vor meinem Wein und habe da Johannes, und habe mich dann irgendwie schon, irgendwie hat mir das Spaß gemacht und ich habe mich dann schon fast darauf gefreut, dass ich, weil das war ja, weißt du, das war so extrem trostlos, ich kann mir das heute überhaupt nicht mehr vorstellen, wie ich das ausgehalten habe. In der Wohnung war nichts, da war nicht einmal ein Fernseher, da war gar nichts. Ne? Das war Sperrmüllzeug, ein Spiegel und kein Bad, ja.
Und du.
Und nur Verrückte außenrum, ne? Und ich. Und dieses Neue Testament, ne? Und der Wein und der Drehtabak und ja. Und das ging, weiß ich kann es nicht mehr genau sagen, vielleicht 1-2 Wochen, so, dass ich jeden Abend da drin gelesen habe. Und irgendwann war es so, dass ich für mich erkannt habe, dass ich mir gedacht habe, das ist echt die Wahrheit, das ist wirklich die Wahrheit. Aber habe ich mir dann gedacht, das nützt mir nichts. Das nützt mir überhaupt nichts. Ich gehe jetzt trotzdem dann drauf demnächst. Ne? Und mein Leben ist auch so zerstört, so auch von keine Ausbildung und Schulden und vorbestraft. Und das perspektivlos ohne Ende halt mit 25 praktisch völlig
durch.
Alles schon kaputt. Mhm. Ja. Und habe ich mir gedacht, was nützt dir das? Die Wahrheit. Und dann habe ich angefangen, mit Gott zu reden und habe in dieser Nacht, haben wir gedacht, jetzt sagst Gott mal, sagst, jetzt machst du noch reinen Tisch irgendwie, weil jetzt kratzt dann sowieso ab. Jetzt erzählst du immer noch so, was dir alles an kriminellen Vergehen, die du angelastet hast im Laufe der Jahre. Und dann habe ich so angefangen, das zu erzählen. Und über das Erzählen bin ich irgendwie so traurig geworden auf einmal, dass ich da erst angefangen habe, irgendwie den Blick wieder zu kriegen zu dem Helmut, der mal war,
vor der Klinikzeit.
Vor der Klinik, ja. Und das hat mich irgendwie so erschüttert, dass ich auf die Knie bin. Und dann war das aber so, dass ich dann Gottes Gegenwart so stark gespürt habe irgendwie, dass ich nicht mehr hoch wollte. Ich wollte überhaupt nicht mehr aufstehen.
Ach.
Ja, ich lag dann am Boden und stundenlang, also so lange, bis es wieder hell wurde. Ja. Ich wollte gar nicht mehr weg da, weil ich habe mich plötzlich wirklich von Jesus, ich habe das irgendwie gespürt, ich konnte es auch nicht zuordnen irgendwie oder so. Mhm. Aber ich wollte nicht mehr weg da. Es war ein Geborgenheitsgefühl, das habe ich überhaupt nicht gekannt. Ja. Das habe ich eigentlich in der Familie schon vorher nicht gekannt. Ne? Das, aber es war ein Geborgenheitsgefühl. Und dann wurde es wieder hell und dann war alles wieder aus, wie immer halt. Und dann Wein und Zigaretten. Und dann habe ich mir gedacht, ja, ich muss jetzt was organisieren. Und bin aufgestanden und dann habe ich die Tür zum Treppenhaus aufgemacht und stand dann im Treppenhaus, wollte die Tür gerade zumachen. Und dann schaue ich noch in dieses Zimmer so rein und denke mir, was war denn das jetzt? Ja. Und sage dann in dieses leere Zimmer so rein, Jesus, gehst du noch ein Stück mit? Dachte, vielleicht geht er noch ein Stück mit zur Tankstelle oder Geld besorgen oder irgendwas. Ne? Und wie ich das gesagt habe, das ist ein bisschen schwer zu erklären, da hat sich das Gegenüber, die Wand gegenüber, auf die ich geschaut habe im Wohnzimmer, irgendwie so weggedreht, irgendwie hat sich alles so weggedreht. Und ich habe für ein paar Sekunden Jesus gesehen und er war riesengroß und das war so eine Herrlichkeit, das war so unfassbar schön. Ja, für vielleicht 3 Sekunden war das Treppenhaus, war alles weg, für 3, 4, 5, 8 Sekunden, ich weiß es nicht genau. Und ich weiß noch, dass ich gesagt habe, Herr, vergibst du mir? Und ich weiß noch, dass ich ein Gefühl hatte, irgendwie so, wie wenn Ketten wegfallen von meinen Gelenken. Ketten, die ich gar nicht irgendwie wahrgenommen habe. Und dann war das weg. Und dann bin ich runter und mir gedacht, jetzt hast du echt ein Problem, das kannst du keinem Menschen erzählen, das glaubt dir kein Mensch.
Ja.
Das wird dann niemals jemand glauben, aber ich wusste, dass es echt war. Ne? Ich wusste das. Auch deswegen, weil ich wusste, was Halluzinationen sind. Und das konnte man wirklich klar abgrenzen davon. Irgendwie.
Dass es keine Halluzination ist.
Also klar, weißt du, das war völlig eindeutig. Ne? Das war, also wenn Gott dir sowas zeigt oder so für einen Moment, dann da gibt es keinen Zweifel mehr dran. Ne? Gibt es nichts mehr zum Zweifeln. Und ab diesem Tag, ab diesem Moment hat sich mein ganzes Leben verändert, komplett. Ich habe 3, 4 Jahre später hab ich keine Schulden mehr gehabt, habe eine Ausbildung gehabt, eine Arbeit gehabt, eine Frau gehabt, 3 Kinder gehabt, ein Auto gehabt, war gesund, habe nicht mehr geraucht, nichts mehr genommen. Innerhalb von 3 Jahren war alles, das war die 180-Grad-Wendung, ja. Ich habe das ja überhaupt nicht durchschaut. Ich bin dann weggegangen und bin zu meiner Mutter gefahren. Und dort hat dann auf einmal das Telefon geklingelt und da war eine Christin aus einer Teestube dran, die hat mich eingeladen. Das war wie wenn es alles vorher schon ausgemacht wäre. Ne?
Du musst es im Prinzip nur noch...
Ich musste nur noch dahin gehen und die wollten mir dann was von Jesus erzählen, wollten mich überzeugen und das war völlig überflüssig. Ne? Mhm. Und die haben mich dann auf eine Therapie gleich gebracht und es wurde auch sofort bewilligt, was total ungewöhnlich war. Und ich war gleich weg auf dem Bauernhof in Niederbayern und so. Und habe dann auch eine Frau kennengelernt, eben in der Teestube, das wurde meine Frau dann auch. Und aber wie gesagt, das war, ab dem Moment, wo ich das erlebt habe, ist alles an meinen Problemen verschwunden, innerhalb kürzester Zeit. Also das war der absolute Wahnsinn, muss man wirklich sagen. Ja. Und jeder, der mich gekannt hätte, der hätte das für unmöglich gehalten, völlig unmöglich.
Jetzt ist das ja schon einige Jahre her, diese...
das war 1985.
Dieses Erlebnis.
Ja,
85. Du kannst dich aber noch an alles erinnern wahrscheinlich, oder?
Ja, das kannst du nicht vergessen. Ich habe mich oft gefragt in meinem Leben, warum mir das passiert ist. Dann habe ich eben... diese Familie gehabt und 3 Kinder, einen Sohn und 2 Mädchen gehabt, also erst 2 Mädchen gekriegt und dann einen Sohn. Und also 88, 89, 90, ne? 3 Jahre, 3 Kinder irgendwie. Und aber eigentlich alles in Butter, ne? Theoretisch. Aber eines Tages hat die Frau gesagt, sie zieht jetzt mit den Kindern aus.
Einfach so.
Sie war Christin, sie war ja vor mir Christin, ne? Und sie hat dann den Kindern erzählt später, dass das mit Jesus nur eine Erfindung von den Menschen ist, weil die Angst vor dem Tod haben. Das war das Erste, was ich in meinem Leben erlebt habe, dass ich 7 Jahre mit Menschen zusammen in einer Gemeinde aktiv bin und ich stelle am Schluss fest, mit deiner eigenen Frau, und du stellst am Schluss fest, die ist überhaupt nicht gläubig. Die glaubt überhaupt nicht an Gott. Das war auch ein starkes Erlebnis irgendwie.
Lass mal pfeifen.
So, das war jetzt zu viel. Technik weigert sich.
Ja, der gibt auf. Aber wir machen weiter.
Ja, also es ist ein bisschen schwierig, mein Leben zu erzählen. Deswegen habe ich vorher zu Christiane auch gesagt, das ist einfach too much. Weil ich könnte so viele krasse Geschichten erzählen, irgendwie, die wirklich... Also aus dieser Zeit, bevor ich Christ war, ich bin zum Beispiel über so 6-spurige Fahrbahnen immer gelaufen. Ich habe so Spiele gemacht, so Todesspielchen irgendwie. Oder mit glatten Schuhen so hinrutschen bei der U-Bahn, rennen und so hinrutschen, wenn die U-Bahn einfährt, dass man gerade so stehen bleibt, dass die einen gerade noch so streift und so Zeug. Ja, ich habe nur so... Ja, das sind eigentlich Borderline-Geschichten gewesen, glaube ich. Ja.
Du leidest an Borderline, oder?
Also das ist mein, ich habe viel später, ne, habe ich dann Therapie gemacht. Ich habe 12 Jahre Psychoanalyse gemacht und die haben das dann schon diagnostiziert. Also das haben die mir aber auch nicht gleich gesagt, sondern das haben die erst am Schluss gesagt, wie ich depressiv wurde. Ich wurde nämlich irgendwann depressiv und der hat dann gemeint, das ist normal, wenn man so eine Störung gehabt hat und die weg ist, dass man dann depressiv wird, weil diese Ausagitationsmöglichkeit, die man da hatte, nicht mehr da ist.
Für diejenigen, die jetzt zuschauen, zuhören, und nicht wissen, was Borderline ist. Kannst du das in 2, 3 Sätzen sagen, was Borderline bedeutet?
Das ist sehr schwierig, glaube ich. Also das ist wirklich, das ist, also das ist einfach so, man ist extrem kränkbar, man ist extrem emotional und man ist, also was ich hatte einfach den Drang, mich immer in Lebensgefahr zu begeben. Ja. Das war wie eine innere Stimme, die gesagt hat, du bist feig oder was?
Ist es auch heute noch so?
Nein, oder? Um Gottes Willen. Nee, Gottes Willen.
War das vor deinem Bekehrungserlebnis oder dieser Vision von Jesus?
Also diese Sachen, die waren vorher. Mhm. Die waren vorher. Ja, und dann bin ich da abgestürzt und irgendwann habe ich versucht, mich wieder zu fangen, so einigermaßen. Bin wieder in Klavierunterricht sogar gegangen. Ich hatte Klavierunterricht dann. Und da habe ich dann eine andere Frau besucht, die ich von früher kannte eben. Das war nämlich die Frau, die damals dabei war, als wir diesen Überfall mit dem Haschisch gemacht haben. Der Dealer hatte eine Freundin und diese Freundin war die Susanne. Und die Susanne, die habe ich deswegen ja kennengelernt, weil die haben damals meinen Ausweis mitgenommen in die Wohngemeinschaft. Und ich habe denen das damals wieder besorgt, den Stoff. Dann habe ich die Freundin eben verloren, aber habe dadurch diese Wohngemeinschaft kennengelernt. Und in dieser Wohngemeinschaft war eben auch diese Freundin von dem Dealer, und es war eben die Susanne, die Tochter von der Frau, die dort die Wohnung gehabt hat. Und die habe ich besucht dann. Die habe ich dann besucht. Die habe ich dann besucht. Auf einmal sind wir plötzlich ganz spontan, bin gerade vom Klavier zurückgefahren und habe gedacht, hey, die wohnt doch da irgendwo und habe die besucht. Und das war ein Feuerwerk in der Nacht und habe die geheiratet.
Das ist eine Story.
Ja, das ist verrückt. Ne? Das ist wirklich verrückt gewesen. Und ja, dann sind wir zusammengezogen nach Berg am Laim und dann habe ich aber, und weil ich mich bei der ersten Frau, habe ich mich sterilisieren lassen. Ja, weil ich ja dachte, ich habe 3 Kinder, wir sind Christen, wir bleiben ewig zusammen, das brauche ich nicht mehr. Sie hat gesagt, sie kriegt Kopfweh von der Pille, habe ich mir gedacht, okay. Ne? Habe mich sterilisieren lassen. Und
bin ich an der Reihe.
Wahnsinn, 3 Monate später zieht die aus, weißt, nimmt einen anderen Mann, kriegt noch ein Kind vor meiner Nase und nimmt die Kinder mit. Das sind so Sachen, die kann man ganz schlecht erklären.
Und wenn du jetzt so rein, also das ist ja schon länger her, ne? Und wenn
du
das so
siehst. Das ist 93.
Ja.
Ja. 93. Genau. Und dann habe ich halt Susanne kennengelernt und war da echt happy, weil das war die erste Frau, die mir irgendwie so wirklich Nähe irgendwie gegeben hat. Meine erste Ehefrau, die war irgendwie kalt. Egal. Und ja. Aber da war es dann eben so, dass ich diese Sterilisation rückgängig machen wollte, bin in dem Zuge zum Arzt gegangen, die haben Blut abgenommen für die OP-Vorbereitung und haben festgestellt, dass bei mir irgendwas nicht stimmt. Ja. Und dann haben sie festgestellt, dass ich eine chronische Hepatitis C habe. Und ich wusste beim besten Willen nicht, woher. Die haben mir immer alle beteuert, weil ich habe immer gesagt, ja klar, ich habe so schrecklich ungesund gelebt und so. Und haben gesagt, nee, jetzt ungesund gelebt allein gibt es nicht. Du musst dich schon angesteckt haben irgendwo. Aber ich habe weder irgendwo Nadeln mit jemandem geteilt oder so. Das gab es alles, überhaupt nicht. Ne? Mit Blut, nichts, keine Ahnung. Kein Geschlechtsverkehr, nichts. Susanne hatte ja keine Hepatitis, keine Ahnung. Ich hatte es auf jeden Fall. Und damals war das echt schwer zu behandeln noch. Da haben die gerade angefangen mit Interferonstudien. Und dann musste ich eine Interferontherapie machen, ein Jahr lang. Jeden Tag Spritzen, Interferonspritzen. Das ist wie eine Chemotherapie. Und das war unheimlich schwer und das hat die Familie sehr belastet. Und dann war dieser Virus weg und dann habe ich die Therapie aufgehört nach einem Jahr und 4 Wochen später war er wieder da. Und dann habe ich die nächste Therapie angefangen und dann war es das Gleiche wieder und dann die dritte Therapie angefangen. Und dann haben die Ärzte schon zu mir gesagt, ich soll aufhören damit, das hat keinen Sinn, ich mache mich kaputt. Und dann habe ich die vierte Therapie angefangen und nach der vierten bin ich gesund gewesen. 2001 war ich zwar gesund, aber da war dann... war ich nervlich so schlecht beieinander, dass dann auch ein Eklat gab in der Familie wieder. Die Jungs, die wurden, kamen mittlerweile in die Pubertät und die waren so rotzfrech. Haben mit mir gestritten und ich bin nachts ins Auto eingestiegen und beziehungsweise ich habe vorher noch Schlaftabletten geschluckt und dann bin ich ins Auto eingestiegen und bin losgefahren. Draußen ist gerade hell geworden und Schneetreiben war und ich fahre los mit 10 Schlaftabletten im Bauch, fahre los und bin an den Pfosten geknallt und Auto hin, Führerschein weg. Und dann bin ich heimgekommen vom Krankenhaus und hat Susanne gesagt, sie will, dass ich ausziehe. Das war der
nächste Schocker.
Toller Tag. Ja. Mein Vater ist mit mir zur Schrotthandlung gefahren wegen dem Auto. Kein Wort, weißt du. Das war so ein typischer Tag, wo ich gemerkt habe, mein Vater, weißt du, der hat immer so Zeug gemacht. So Auto, das hat er dann gemacht, damit das geregelt ist. Ja. Aber nicht einmal gefragt, wie geht's dir? Wie schaut's aus daheim? Irgendwas? Nichts. Auto gesessen neben ihm, schweigend, ne? Wie immer, kein Kontakt, nichts.
Das ist ja Horror, ne? Wenn einer neben dir sitzt und nichts redet.
Nein, vor allem, wenn du in so einer Situation bist, wo du echt nicht mehr weißt, wie es weitergeht. Ja. Und das ist der eigene Vater. Ne? Und dem irgendwie
willst ja nur mein Geld.
Ja, der war einfach, also die, ich weiß nicht, emotional war das eine Katastrophe. Meine Herkunftsfamilie, meine Schwester, die ist auch heute noch. Also,
naja. Und wie hast du es geschafft, denn die Jahre so zu überstehen bis heute?
Ja, es waren wieder sieben Jahre, von 2001 bis 2008 waren es wieder 7 Jahre, habe ich allein gewohnt. Aber die Ehe wurde aufrechterhalten und ich habe ein gutes, meine Frau war am Wochenende bei mir geschlafen und es war alles best, also es war bestens war es nicht, aber
okay.
Es war irgendwie okay. Ich habe da so eine kleine Wohnung von der Stadt gekriegt, nicht weit weg von der anderen, also wir waren bis 5 Minuten auseinander. Das war eigentlich alles ganz easy. Und dann sind die Kinder ausgezogen und dann hat sie mich angerufen 2008 und hat gesagt, sie hat die Wohnung jetzt gekündigt und jetzt können wir ja zusammenziehen wieder. Dann habe ich mir gedacht, ha, geschafft, Kinder endlich alle weg. Ne? Und da waren ja, weißt du, die Besuchswochenenden mit meinen 3 Kindern und ihren 3 Kindern, waren 6 Kinder und das unter Chemotherapie und so, das war alles...
Das ist ja Horror.
Ja, jahrelang, weißt du, das kannst du nicht vorstellen eigentlich. Und... ja, genau. Und dann sind wir zusammengezogen in die Romanstraße nach Nymphenburg, in eine schöne 3-Zimmer-Wohnung. Dann habe ich gedacht, ich bin am Ziel meiner Träume und wir sind dort eingezogen und das Erste, was weg war, war die Sexualität. Sie hat 2 Katzen gehabt, ja, und die Katzen, die waren einfach dann der Mittelpunkt. Die ist also abends, der Ritus war, sie geht früh ins Bett, um 10 geht sie ins Bett, dann muss die Katze auf ihr liegen. Die Katze muss auf ihr liegen und der Kater muss am Schrank sitzen. Und dafür war ich zuständig. Ich musste immer schauen, dass der Kater am Schrank sitzt. Aber auf ihr lag die Katze halt. Ja. Ich habe auch schon da schon mein eigenes Zimmer gehabt. Und wir haben schon 2 Betten, also nicht mehr in einem Bett geschlafen da, ganz schnell. Und dann konnte ich keinen Fernseher mehr schauen, keine Musik mehr, nichts mehr. Weil sie hat die Tür offen gelassen, weil die Katze könnte ja aufs Klo gehen müssen. Und wenn jetzt du irgendein Geräusch gemacht hättest in der Wohnung, hätte die Katze ja das gehört, weil die hören ja total gut. Ja. Und dann wäre die aufgestanden und dann wäre sie wieder aufgewacht und deswegen ging das nicht. Also in dem Moment, wo sie da ihre Katze und Licht aus war, bist du da gestanden. Und dann habe ich mir gedacht, also wie du 15 warst, hast du mehr Freiheiten gehabt. So war das dann.
Ein
2008, 4 Jahre bis 2011. Das war wirklich schlimm und da habe ich auch Lieder gemacht. Da gibt es heute noch ein Lied, da habe ich einen deutschen Text gemacht, das habe ich jetzt letztens wieder gehört. Das sagt alles, sprich Bände. Ne? Eines Morgens wachst du auf, deine Träume haben dich desillusioniert, fühlst dich nur noch müde, siehst zu, wie deine Hoffnung sich verliert und so. Ne?
Hast du veröffentlicht?
Nee, ich hab mal bei Dings Cloud, Soundcloud, glaube ich, ist das.
Ja.
Was so hochgeladen war. Nie so ein großes. Das habe ich nie hochgeladen, das Lied. Das nicht. Genau. Deine Stärke ist gegangen, hat der Angst Platz gemacht. Und so. Kannst mit keinem drüber reden, fühlst dich nur noch ausgelacht. Genau, das war 2010, das Lied. Und wie gesagt, dann habe ich einen Bandscheibenvorfall gehabt in der Arbeit. Also mit der Arbeit ging es eigentlich immer bergauf. Ich bin da befördert worden und habe immer mehr verdient. Auch so bin in die IT gewechselt, war so Quereinsteiger. Und 2012 hat sie dann gemeint, sie will jetzt eine eigene Wohnung wieder. Dann ging das wieder los. Und das habe ich dann alles finanziert. Dann ist eine alte Frau unter uns ausgezogen und habe ich dafür gesorgt, dass sie die Wohnung kriegt. Dann hat sie die Wohnung unten gehabt, nicht die Wohnung oben. Was miettechnisch in München mit zwei Mieten, weißt du, völlig. Das ist ein finanzielles Desaster halt. Ne? Mhm. Meine Mutter hat jetzt immer Geld reingepumpt, das war das Einzige, was ich da gekriegt habe. Irgendwann habe ich einfach beschlossen, naja, wenn du keine Emotionen kriegst, dann nimm wenigstens das Geld. Und 2011 im Herbst hatte ich einen Bandscheibenvorfall in der Arbeit, bin zum Arzt gegangen, Schmerzen, und der hat mir Tramadol verschrieben. Und dann habe ich die Tablette geschluckt, Schmerztablette, ein bisschen synthetisches Opiat, und plötzlich habe ich gemerkt, dass ich das jetzt alles viel besser aushalte.
Mit diesen Medikamenten.
Ja. Und dass es gar nicht so um die Schmerzen geht, sondern dass das Entscheidende war, dass die Depressionen, die Ängste, das war alles weg. Ich habe mich plötzlich völlig intakt gefühlt. Ne? Ich konnte mich vor meinen Computer setzen, Musik machen, und es war alles easy und in Ordnung. Und das, was eh technisch katastrophal ablief, war mir alles völlig egal, plötzlich. Ne? Und dann habe ich mir gedacht, hey, Wahnsinn, das ist es. Ja. Und dann habe ich das erst so sporadisch nur genommen, so an Wochenenden und so. Und wie sie dann gesagt, dann hat sie mitgekriegt, dass ich die Schmerztabletten nehme. Und dann hat sie gesagt, Tabletten, dann hat sie gesagt, sie zieht wegen der Tabletten. Es war alles Quatsch. Die Ehe war kaputt, und dann hat sie es auf die Tabletten geschoben, aber die Ehe war eben schon vor den Tabletten kaputt.
Am Arsch.
Ja, total. Und dann ist sie ausgezogen, und dann habe ich jeden Tag die Tabletten geschluckt. Ne? Dann ging das halt los. 2012 ging das los. Ich wusste ja, dass es abhängig macht, aber mir war das völlig egal. Ja. Sie haben mir gedacht, ich bin doch viel lieber abhängig und es geht mir gut, wie ich bin nicht abhängig und denke jeden Tag an Selbstmord irgendwie. Ja. Weil mir ging es wirklich teilweise echt schlecht, so depressiv und so, also wirklich schlimm. Mhm. Ja, also wie sie ausgezogen ist wieder, das war ja der Totalzusammensturz. Weißt du, das erste Mal, wo meine Frau abgehauen ist mit den drei Kindern, das war schon echt eine Katastrophe. Aber dann, wo sie dann, nachdem wir wieder zusammengekommen sind, wie die dann auch noch ausgezogen ist, da haben wir gedacht, so jetzt, Jesus, sorry, aber das hat ja wohl alles überhaupt keinen Sinn.
Wie war denn eigentlich dein Glaube oder Jesus während dieser...
In der ganzen, wann auch immer, in jeder Zeit habe ich mit Jesus geredet, in jeder. Mhm.
Wer ist Jesus für dich?
Er ist alles für mich. Er kommt an erster Stelle, und an zweiter Stelle kommt mein Kater, und das war's.
Was, ne? Wie guckst du nach vorne? Mit welchem Gefühl? Sowohl als auch der ganze Helmut, also sprich mit Glauben.
Ich sehe eine endlose Verstrickung aus Kabeln. Ich habe die ganze Wohnung mit total technisiert. Also ich habe im Wohnzimmer eigentlich zwei Studios. Im Studio habe ich sowieso ein Studio. In der Küche kann ich es eigentlich auch machen. Ja, ich habe überall Interfaces und überall Mischpulte.
Das heißt, wenn dir eine Idee kommt, du fängst sofort an irgendwie...
Ich könnte es überall sofort machen. Stage-Piano im Wohnzimmer und ein Klavier und im Studio drei Keyboards und ein Synthesizer und 7, 8 Gitarren, Bass und...
Veröffentlichst, also bringst auch
irgendwo raus? Ich habe 60 Lieder gemacht.
60?
Vorher aber.
Ja,
vorher
vor was?
Also 2012, da war es, ist Susanne ausgezogen... Und da hatte ich schon 59 Lieder. Und dann habe ich zu Jesus, dann habe ich gesagt, ich mache jetzt noch ein Lied, das nenne ich Love. Love.
Mhm. Liebe.
Liebe. Und das musste halt mein Superprojekt werden, und das habe ich dann so kompliziert gemacht. Und ich habe dann gesagt, zum Bekannten habe ich gesagt, wenn das Lied fertig ist, werde ich mich umbringen.
Okay. Habe ich wirklich
gesagt. Und ich bin jede Nacht vor dem Lied gesessen. 2 Jahre, 3 Jahre. Das ist nie fertig geworden. Das ging nicht. Weil es waren 140 Spuren am Schluss, und ich habe das Mischen nicht, das hat nicht funktioniert. Ne? Und dann am Schluss habe ich mir irgendwie gedacht, ja, Jesus, das hat echt Jesus irgendwie, der hat das gehört irgendwie, du bringst dich um, wenn das Lied fertig wird, dann wird es halt nicht fertig. Es ist nie fertig geworden, es ist heute noch nicht fertig. Ich habe es aufgegeben.
Eigentlich, du hast ja klar, ne? Also ich, wenn ich das Lied rausbringe, werde ich mich nicht umbringen, Jesus.
Jetzt nicht mehr, nein.
Gut,
jetzt
dann wird es mal Zeit, das ist ein Song,
ja, aber es ist zu komplizieren. Das ist wirklich so kompliziertes Lied. Und da sage ich, da spreche ich dann zum Schluss das Hohelied der Liebe vom Korintherbrief rein. Und dann kommt noch ein Requiem, so ein Orgelsound. Richtiges Requiem am Schluss. Deswegen habe ich ja gesagt, so war es ja gedacht. Ne? Ich bringe mich dann um und dann will ich das Lied bei meiner Beerdigung hören mit dem Requiem. Ah, okay. Ein eigenes Requiem geschrieben.
Und jetzt Hand auf Herz. Hand aufs Herz, wie weit ist der Song?
Ich habe es eingestellt. Ich habe einen anderen gemacht jetzt, einen anderen.
Okay.
Einen anderen gemacht.
Nochmal so der Frage, veröffentlichst du auch? Oder?
Nein, wie gesagt.
Das machst du für dich?
Also das ist schon ein bisschen absurd, das muss ich ganz ehrlich eingestehen, weil wer macht Musik nur so? Ja. Das ist schon verrückt eigentlich, was ich mache.
Und nachher, wenn du irgendwann mit 80 stirbst, dann kommen deine Kids oder so und dann veröffentlichen die. Und dann heißt es einmal, und dann, das ist ja wie bei vielen Künstlern.
Nach dem Tod klappt es dann, ne?
Genau. Und dann machen die fette Kohle.
Ja, ja, man müsste dann nur schnell wieder auferstehen können.
Und du im Himmel sagst du Jesus, also ja, wenn ihr das wusstet. Und Jesus sagt, wegen mir hättest
du es. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich.
Aber dann spielst du sowieso im Himmel und hast da die Fender.
Ich habe immer gesagt, wenn ich in den Himmel komme, dann werde ich mich zu Jesu Füßen legen und 1000 Jahre nur weinen.
Weil es gibt ja die coole Bibelstelle, wo sagt, wenn sie kommen, dann werde ich sie trösten.
Ja.
Und die Tränen abwischen. Tränen,
ja, doch. Hm. Ja. Er muss aber meinen Kater mitnehmen, also ich hänge sie an ihm und... Ja, jetzt gehe ich langsam wieder in die Gemeinde und so. Ich weiß nicht genau, was die Zukunft bringt. Also Frau werde ich wahrscheinlich keine mehr ehelichen. Aber gut, das weiß man alles nie. Aber das ist alles irgendwie nicht so wichtig, weil das Einzige, was wirklich zählt, ist wirklich Jesus. Also es gab zig Erlebnisse in den letzten 30 Jahren, wo ich glaube, dass ich ohne Jesus draufgegangen wäre. Mhm. Also da bin ich überzeugt davon. Und die ich nicht durch... Oder einfach, wenn ich Jesus nicht gehabt hätte, hätte ich mir wahrscheinlich einfach das Leben genommen. Wahrscheinlich schon bei der ersten Frau, spätestens bei der zweiten.
Helmut, ich danke dir sehr. Das ist sehr bewegend. Also ich kann es auch gut erzählen.
Naja, ich bin kein Tagmensch, ich bin Nachtmensch. Ich bin nachts viel fitter. Ich bin am Tag eigentlich... Komme ich mir vor wie ein Depp.
Wahrscheinlich bist du auch jetzt durch, oder?
Ja, ich habe auch nur 3 Stunden geschlafen, wie gesagt. Die scheiß Küche mit dem Weiseln heute Nacht, das war irgendwie blöde. Aber ich bin Nachtmensch geworden, ich bin total nachtaktiv.
Das war's.
Das war's schon.
War cool. Echt? Ja, danke, dass du wirklich. Ich habe es genossen. Jede Sekunde.
Ich hoffe, dass es nicht blöd rüberkommt.
Aber nee.
Es ist wirklich so. Also ich kann. Menschen, die Jesus nicht haben, die tun mir wirklich leid. Die tun mir echt leid. Die wissen gar nicht, was in ihnen geht. Die schlagen das Beste aus, was man auf dieser Erde haben kann. Und den einzigen Sinn, dass das Leben hat, der einzige Sinn im Leben ist, dass Leute Jesus finden. Es gibt keinen anderen Sinn. Weil am Ende steht der Tod. Und der Tod ohne Jesus bedeutet Doppeltod. So einfach ist es eigentlich. Und er ist so gut und so treu und so gerecht und so. Er hat mir nie was vorgeworfen. Jesus hat mir nie was vorgeworfen. Und das hat mich immer zum Schmelzen und zum Umkehren gebracht. Genau das. Dass er einfach da war und mir nichts vorgeworfen hat. Obwohl er wirklich Grund gehabt hätte. Mhm. Weil ich sehr unvernünftig war oft. Ja.
Danke fürs Zuschauen. Und nächste Woche neue Folge. Und bis dahin, bleibt zuversichtlich.